Liebe Gemeinde, vor längerer Zeit haben wir uns mit den Kapiteln 10 bis 15 aus dem dritten Buch Mose befasst. Dritte Buch Mose, auch Levitikus genannt. Das war die zweite Predigt einer Serie über dieses biblische Buch. Heute folgt Teil 3, der an Teil 2 anschließt. Da bereits doch einige Zeit vergangen ist, werde ich zu Beginn die wesentlichen Zusammenhänge wiederholen. So soll auch die heutige Predigt für sich allein verständlich sein. Haben wir in den bisherigen Predigten in dieser Serie längere Texteinheiten betrachtet, so geht es heute um ein einziges Kapitel, und zwar um ein ganz besonderes Kapitel. Levitikus 16, der große Versöhnungstag. Obwohl es ein längeres Kapitel ist, wollen wir es ganz lesen, und zwar abschnittweise. Es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, auf alle Besonderheiten einzugehen. Darum werde ich nach wenigen Versen jeweils einen kurzen Einschub machen und meist einige kürzere Erklärungen einfügen. Diese sollen uns helfen, den Grundgedanken und den Ablauf dieses Kapitels zu verstehen. Anschließend daran betrachten wir den weiten Kontext, in dem dieses Kapitel eingebettet ist. Denn darin wird die überwältigende Bedeutung dieses Textes besonders deutlich. Zum Hintergrund von 3. Mose Kapitel 16. Jahwe, der lebendige Gott, will bei den Menschen wohnen. Dieses Anliegen Gottes wird von der Schöpfung an bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, deutlich. Jahwe erwählt Abraham, Isaak und Jakob und in deren Folge das Volk Israel, um durch sie fortschreitend seinen Heilswillen zu offenbaren. Er befreit Israel aus der Sklaverei Ägyptens und bekundet ihm in der Wüste Sinai seine Absicht: Ich will in eurer Mitte wohnen. Das finden wir in 2. Mose Kapitel 25 und nochmal in Kapitel 29. Um dies zu ermöglichen, wird im Zentrum des Lagers ein Heiligtum als Wohnung Jahwes errichtet. Die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Nach der Fertigstellung zieht Jahwes Herrlichkeit in Form einer Wolke vor den Augen des ganzen Volkes in dieses Heiligtum ein. Damit bekennt sich Gott zu dieser Wohnung. In diesem Kontext habe ich früher schon einmal von einer Landkarte der Heiligkeit gesprochen. Heute ist davon eine Skizze verteilt worden, die ihr auf der Hand habt. Sie ist folgendermaßen zu verstehen. Es ist dort die Wüste und in der Wüste das Lager der Israeliten. Außerhalb des israelitischen Lagers befindet sich der Tod. Die Wüste als Sinnbild des Todes, des lebenfeindlichen Umfeldes und auch die heidnischen Völker als Zeichen der Gottesferne. Die Israeliten sind durch den Bundesschluss am Sinai zu einem reinen Volk geworden. Im Zentrum des israelitischen Lagers befand sich dann das Heiligtum, abgegrenzt durch einen umzäunten Vorhof. Nur wer rein geblieben oder wieder rein geworden war, durfte in die Nähe Jahwes kommen. Der reine Israelit durfte also den Vorhof der Stiftshütte betreten und dort mit Hilfe der Priester seine Opfer darbringen. In den vorderen Bereich des Zeltes, das Heilige genannt, durften nur die Priester treten, die durch eine Weihe dem Herrn geweiht worden waren. Im hinteren Bereich des Zeltes, dem Allerheiligsten, befand sich Jahwes Thron, die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. An diesem Ort berührten sich Himmel und Erde. Dies war der Ort absoluter Heiligkeit, dort, wo die Quelle des Lebens entspringt. Dieser Ort war ausschließlich dem Hohepriester zugänglich und das nur an einem Tag im Jahr, nämlich am Tag der Versöhnung. Diese Landkarte zeigt eine Abstufung der Heiligkeit, vom Allerheiligsten ausgehend, jeweils ausweitend. Wer sich von Gott wegbewegt, nähert sich dem Bereich des Todes. Wer sich hingegen Gott naht, befindet sich auf dem Weg des Lebens. Das wird an dieser vereinfachten Karte gut deutlich. Nun war Jahwe in das Heiligtum eingezogen, was durch eine Wolke sichtbar wurde. Die Begegnung zwischen Israel und Jahwe konnte aber immer noch nicht stattfinden. Es fehlte eine Brücke zwischen dem göttlichen heiligen Bereich und dem menschlichen profanen Bereich. Gott selbst schafft seinem Volk diese Brücke. Der Gottesdienst des Alten Bundes, der in bedeutungsvollen Opfern und Opferritualen zum Ausdruck kam, bildete diesen Weg des Menschen in die Gegenwart Gottes. Damit diese Opfer durchgeführt werden konnten, brauchte es gottgeweihte Personen. Darum setzte Jahwe selbst das Priestertum ein. Die Priester sind, im Bild gesprochen, die Pfeiler, die diese Brücke tragen, denn sie ermöglichen den Opferkult und sind somit Mittler zwischen Gott und Mensch, zwischen Jahwe und Israel. Die ersten Priester sind Aaron und seine 4 Söhne. Die ersten 9 Kapitel von Levitikus berichten von der Einsetzung des Opferkultes und der Priester. Auf die überschwängliche Freude über Jahwes Einzug bei seinem Volk folgt unverzüglich ein erschütterndes Ereignis. Wir haben es in der Textlesung aus Kapitel 10 gehört. 2 der 5 geweihten Priester sterben. Warum? Weil sie sich abseits von Gottes Weisungen bewegt haben. Die absolute Heiligkeit Gottes ist nämlich mit keiner Unreinheit, mit keiner Sünde vereinbar. In den Kapiteln 11 bis 15 im dritten Buch Mose offenbart Jahwe darum seinem Volk die lebensnotwendigen Reinheitsvorschriften, damit seine Gegenwart in seinem Volk eine heilsame und nicht eine zerstörerische Angelegenheit sein kann. Jegliche Unreinheit macht eine heilsame Begegnung des Menschen mit Gott unmöglich. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen ritueller oder kultischer Unreinheit einerseits und Schuld, Unreinheit, die durch Sünde hervorgerufen wurde, andererseits. Rituell oder kultisch unrein heißt, dass die verunreinigte Person nicht in das Heiligtum, nicht in die Gegenwart Gottes treten durfte, obwohl diese Unreinheit nicht von einer Sünde herrührte. Der unreinen Person war der Zutritt zum Opferkult, das heißt zum Gottesdienst, verwehrt. Rituelle Verunreinigung entstand zum Beispiel durch natürliche Vorgänge. Das konnten sein Geburten oder körperliche Ausflüsse, weil sie einen Verlust lebensspendender Elemente wie Blut oder Samen darstellten. Unter anderen Dingen machten auch die Berührung von Leichen und Kadavern den Israeliten unrein. Im Kern der rituellen Reinheit ging es nämlich um den Kontrast zwischen Leben und Tod, zwischen Heiligkeit und Unreinheit, zwischen Gottes Volk und den gottlosen Heiden. Darum gab es auch unreine Speisen, die Israel zu meiden hatte, weil seine Identität als Gottesvolk ständig auch im Alltag sichtbar und erfahrbar sein sollte. Durch diese Speisevorschriften wurden die Israeliten Tag für Tag daran erinnert, ihr seid ein erwähltes Volk. Ihr lebt anders als die Völker um euch herum. Und die Speisen erinnerten sie Tag für Tag daran. Der Sinn der Reinheitsgebote wird in Levitikus 15 im Vers 31 zusammengefasst. Dort heißt es: Und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Gerade das, was vermieden werden sollte, war jetzt leider geschehen. Durch den Ungehorsam der Priester, durch ihren Tod, ja durch ihre Leichen im Zelt der Begegnung, ist das Heiligtum befleckt und verunreinigt worden. Wird Jahwe sich jetzt aus der Mitte seines Volkes zurückziehen? Nein, er selbst schafft einen Weg der Wiedergutmachung. Und damit sind wir genau am Anfang von Levitikus 16. Wir lesen die ersten beiden Verse. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Der Ausdruck innerhalb des Vorhangs bezieht sich in diesem Kapitel eindeutig auf das Allerheiligste, denn dort steht die Bundeslade mit der Deckplatte obendrauf. An beiden Enden dieser Deckplatte befindet sich jeweils ein Cherub. Diese haben ihre Gesichter einander zugewandt. Mit ihren Flügeln, mit ihren ausgestreckten Flügeln, bedecken sie diese Deckplatte. Diesen Ort erwählt sich Jahwe als seinen Thron, indem er sagt: Dort werde ich in einer Wolke erscheinen. Die Deckplatte, hebräisch Kaporet, kann auch als Sühneplatte oder als Sühnedeckel übersetzt werden. Kaporet ist verwandt mit dem Verb hiper. Das bedeutet sühnen. Die Deckplatte ist also der Sühneort, an dem Gott selbst Versöhnung schafft. Von diesem Verb her hat auch der große Versöhnungstag seinen Namen. Yom HaKippurim, Tag der Versöhnungen. Allgemein als Yom Kippur bekannt. Obwohl Levitikus 16 ständig von Sühne spricht, wird doch der Name Yom Kippur in diesem Kapitel keinmal erwähnt. Er erscheint dafür aber ein paar Kapitel später in Levitikus 23, Vers 27. Wir lesen weiter, die Verse 3 bis 5. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen, und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein, und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Wir erinnern uns kurz an die Bedeutung dieser beiden Opfer. Das Sündopfer war dazu da, die vorhandene Schuld zu lösen. Da Sünde nur mit Leben bezahlt werden kann, hatte Gott bestimmt, dass das Blut reiner Tiere die Stellvertretung für das Leben der Israeliten übernehmen sollte. Beim Brandopfer hingegen wurde das ganze Tier auf dem Altar verbrannt und so in eine aufsteigende Rauchsäule verwandelt. Tatsächlich würde die wörtliche Übersetzung der hebräischen Bezeichnung dieses Opfers Aufstieg bedeuten oder Aufstiegsopfer. Es verkörpert die vollkommene, uneingeschränkte Hingabe an den Herrn, denn das gesamte Tier wird auf dem Altar in Rauch verwandelt und dieser steigt auf zum Herrn. Der gesamte Ablauf des Versöhnungstages lässt sich anhand der Kleidung des Hohenpriesters in zwei Etappen gliedern. Für die beiden Sündopfer trägt er einfache, aber heilige Kleider aus Leinen. Für die Brandopfer am Schluss der Zeremonie trägt er seine prächtige Priestertracht. Insgesamt werden 5 Tiere gebraucht. Für die Priesterfamilie ein junger Stier und ein Widder, für das Volk 2 Ziegenböcke und ein Widder. Wir lesen die nächsten Verse. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Und er soll die 2 Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Es ist viel diskutiert worden, was genau mit Azazel gemeint sei. 4 unterschiedliche Grundbedeutungen hat es dabei gegeben, aber davon gibt es noch wieder Varianten. Es könnte sein, dass Azazel sich auf einen Dämon bezieht. Oder auf einen Ort, etwa einen felsigen Abgrund oder die unbewohnte Wildnis, wo er hingeschickt wird. Azazel könnte auch einfach völlige Zerstörung bedeuten. Oder es könnte auch eine Bezeichnung sein für den Bock, der weggeht. Statt uns mit den einzelnen Deutungen des Namens zu befassen, reicht es uns festzuhalten, dass dieser Sündenbock die Sünden Israels unwiederbringlich fortträgt. Und wir lesen weiter. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Als erstes muss Aaron für sich selbst und für seine Familie Sühnung erwirken. Denn sie stehen als Priester in der Mittlerschaft zwischen Jahwe und Israel. Das Betreten des Allerheiligsten ist eine äußerst brisante Angelegenheit. Beim Eintritt muss zunächst der Thron Gottes in Räucherwerk gehüllt werden. Wahrscheinlich, um die Sicht des Priesters auf die Herrlichkeit Jahwes zu verhindern. Würde er nämlich Gottes Angesicht sehen, so würde er gemäß 2. Mose 33, Vers 20 sterben. Denn dort sagt Jahwe, Kein Mensch kann leben, der mich sieht. Daraufhin sprengt Aaron das stellvertretende Blut des Jungstieres nach Osten hin auf die Deckplatte und ebenso vor die Deckplatte. Der erste Schritt zur Sühnung der Priesterfamilie ist damit vollbracht. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israel. Ein weiteres Mal betritt der Hohepriester das Allerheiligste und führt dort jetzt in Vertretung des Volkes die gleiche Blutshandlung für die Sühnung des Allerheiligsten durch. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Sühne nicht nur Schadensersatz oder Wiedergutmachung bedeutet. Sühne umfasst ebenfalls Reinigung. Vers 16 enthält die weitreichende Angabe, dass die Sühnung der Israeliten nach allen ihren Sünden geschieht. Dies ist darum so bedeutsam, weil die Opfer in Kapitel 1 bis 9 vor allem zur Sühnung von unbeabsichtigten Sünden gegeben worden waren. Diese Einschränkung gilt am Yom Kippur nicht. Und das kommt in den folgenden Versen noch wiederholt zum Ausdruck. Die Aussage in Vers 16, dass die Stiftshütte sich mitten in der Unreinheit des Volkes befindet, hat nochmal ein besonderes Gewicht und darauf kommen wir später zurück. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut 7-mal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. So wie das Zelt, muss auch der Altar im Vorhof von den Befleckungen durch die Israeliten gereinigt und geheiligt werden. Schließlich gehört dieser Bereich ebenso zum Heiligtum, zur Wohnung Gottes. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. 4-mal ist in diesen Versen die Rede davon, dass alle Sünden auf den Sündenbock übertragen werden. Diese gehäufte Wiederholung, alle Sünden nach all ihrer Schuld, deutet auf eine absichtliche Betonung hin. Und Aaron soll in das Zelt der Begegnung hineingehen und die Kleider aus Leinen ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum hineinging, und soll sie dort niederlegen. Und er soll an heiliger Stätte sein Fleisch im Wasser baden und seine Kleider anziehen. Und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Und das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Hier beginnt nun die zweite Etappe der Zeremonie. Aaron wäscht sich. Und was hier an seinem Körper geschieht, spiegelt das geistliche Geschehen wider. Durch die Sündopfer sind die Israeliten geistlich gereinigt worden. Jetzt wäscht er sich, trägt oder zieht jetzt seine Priestertracht wieder an. Als Symbol der völligen Hingabe an Jahwe bilden jetzt die abschließenden Brandopfer einen feierlichen Abschluss. Und wer den Ziegenbock für Azazel fortschickt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Und den Stier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Diese beiden Männer, die diese Aufgabe ausführen, sind durch ihre Arbeit rituell unrein geworden. In diesem Zustand dürften sie das reine Lager und das Heiligtum nicht betreten. Aber Gott sagt, wenn sie sich waschen, sind sie wieder rein, sie dürfen das Lager des Volkes wieder betreten. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. In diesen Versen sticht das Datum für den jährlichen Sühnetag hervor. Durch die genaue Festlegung lässt sich eindeutig der Name dieses Tages in Levitikus 23 als Yom HaKippurim identifizieren. Aber noch eine weitere Angabe ist hier von wesentlicher Bedeutung. Den Israeliten gegenüber gibt es lediglich eine explizite Forderung, nämlich sich vor Gott zu demütigen. Und dieses sich vor Gott demütigen ging auch einher mit einem leiblichen Ausdruck, nämlich an diesem Tag wurde gefastet. Wenn Israel sich vor Gott demütigt, wird Gott sie aufgrund dieses Opferrituals als von allen Sünden gereinigt ansehen. Und wir kommen zu den letzten Sätzen dieses Kapitels. Sie bilden eine Art Zusammenfassung von den bisherigen Anweisungen. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters Statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun, wegen all ihrer Sünden. Und er tat es, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Hier wird die umfassende Bedeutung des Yom Kippur also nochmals zusammengefasst. Sowohl das Heiligtum als auch das ganze Volk werden durch die Befolgung der von Gott verordneten Vorgaben gesühnt und gereinigt. Der Sühnende ist dabei Gott selbst. Israel nimmt das Angebot an, indem es die Anweisungen befolgt, die Gott ihm gegeben hat. So kann Jahwe auch weiterhin mitten unter seinem Volk wohnen und Israel in Gottes Gegenwart gedeihen. Soweit die Gedanken zum Text. Wir wenden uns jetzt dem Ort dieses Kapitels zu, wie es in der Gesamtstruktur der Mosebücher eingeordnet ist. Es war für mich eine sehr gewinnbringende Einsicht, als mir in den letzten Jahren vermittelt wurde, dass die Struktur biblischer Texte eine wichtige Rolle in der Botschaft derselben spielt. Dabei ist es nicht einmal erforderlich, über Hebräisch oder Griechisch Kenntnisse zu verfügen. Besonderheiten am Text kann man auch gut am deutschen Text vornehmen. Heute haben wir es mit einem sehr eindrücklichen Beispiel dieser Art zu tun. Ein recht häufiges Stilmittel biblischer Texte ist der sogenannte Chiasmus. Der Name kommt von der griechischen Bezeichnung des Buchstabens Chi, den wir zu Deutsch X nennen. Bei Texten dieser Art sind zusammenhängende Gedanken oder Textblöcke einander kreuzweise entgegengesetzt und der Hauptgedanke befindet sich dann zumeist in der Mitte des Textes. Das klingt zunächst etwas abstrakt, ist aber leicht verständlich, wenn man ein Beispiel sieht. Auf der ausgeteilten Übersicht, die ihr auf der Hand habt, unterhalb der Landkarte der Heiligkeit, ist eine inhaltliche Struktur der Bücher Exodus, Leviticus, Numeri oder das zweite bis vierte Buch Mose aufgeführt. Wir sehen hier die typische chiastische Struktur, bei der die einander entsprechenden Abschnitte um das gleiche Zentrum hin angeordnet sind. Die Identifizierung eines Chiasmus ist durch die Beobachtung angestoßen, dass die Wanderung des Volkes Israel von Ägypten zum Sinai ein Gegenstück zur Wanderung vom Sinai bis zur Ostgrenze Kanaans bildet. Der zentrale Hauptteil in unserer Übersicht Punkt 5 bildet ebenfalls einen konzentrischen Chiasmus in sich selbst. Dies bekräftigt die Annahme, dass dieser große Textblock 2. Mose bis 4. Mose als eine große Einheit aufgebaut ist, die diesen Text im Zentrum hat. Wenn man bei einem Chiasmus die Verbindungen zwischen den Abschnitten beachtet, die sich auf der gleichen Ebene gegenüberstehen, wird die Botschaft vertieft und bereichert. Ich wähle ein Beispiel, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. In dieser Übersicht stehen sich Abschnitt 3 und Abschnitt 7 gegenüber. Das Gesetz Jahwes in Punkt 3 und das Volk Jahwes in Punkt 7. Das heilige Gesetz Gottes muss durch das heilige Volk Gottes ausgeführt werden. Zu Beginn von Teil 3 sagt Gott, dass das Ziel Israels ist, ein königliches Priestervolk zu sein. Am Ende von Teil 7 steht der Segen durch Priester Aaron und seine Söhne vor dem Volk Israel. Die Gegenüberstellung dieser Texte zeigt, Israel benötigt einerseits als Priestervolk für alle Völker selbst Priester, um diese Aufgabe ausüben zu können. Andererseits zeigt der Dienst der Priester auch, auf welche Weise Israels Mittlerschaft zu verstehen ist. Im Zentrum dieser Texteinheit steht das Reinheits- und das Heiligkeitsgesetz. Es handelt davon, wie das heilige Volk mit seinem heiligen Gott leben kann. Zwischen diesen beiden Gesetzen befindet sich als Scharnier Levitikus 16, genau in der Mitte dieser Einheit. Es geht um das Heiligtum Jahwes, das in der Mitte des Lagers des Volkes Israels errichtet ist. Durch die Stiftshütte in dem Begegnungszelt konnte Jahwe mitten unter seinem Volk und seinen Unreinheiten wohnen und wandeln. Das Wohnen Gottes bei Israel ist allerdings auch eine ernsthafte Gefahr. Auf der einen Seite kann die Wohnung Gottes eine Gefahr für den Menschen bedeuten. Wenn jemand sich unrein oder unheilig Gott nähert, muss er das mit seinem Leben bezahlen. Wir haben es in Levitikus 10 gesehen. Deshalb wurden viele Sicherheitsmechanismen eingebaut, bevor eine Person wirklich in Gottes Gegenwart ankam. Auf der anderen Seite ist ein Volk, das sündigt, eine Gefahr für die Verunreinigung der Wohnung Gottes, die in seiner Mitte steht. Um dieses Letztere abzuwehren, ist der große Versöhnungstag eingesetzt worden. Es geht sowohl um die Versöhnung der Stiftshütte als auch des Volkes Israel. So kann Gott bei Israel und in dessen Land wohnen bleiben. Es sieht so aus, als ob der Schreiber den theologischen Ausdruck in der Mitte zum Anlass genommen hat, dies in der Struktur seines Textes auch grafisch so zu verarbeiten, indem er diese Angabe genau in der Mitte des Textes platziert hat. Der Höhepunkt ist, dass der Hohepriester am Versöhnungstag in das Heiligtum hineingeht, da, wo Gott mit seinem Namen und seiner Herrlichkeit anwesend ist. Das Zentrum der gesamten Texteinheit ist das Heiligtum. Das ist in Levitikus 16, Vers 16, der Teil des Begegnungszeltes, der sich hinter dem Vorhang befindet. Das Allerheiligste. Diese Beobachtungen legen nahe, dass die Verse 16 bis 19 in Kapitel 16 als die Mitte von Levitikus zu verstehen sind. Darum ist in diesen Versen der Hauptgedanke zu identifizieren. Er erwirke Sühnung für das Heiligtum. Für das Heiligtum, das sich mitten in ihren Unreinheiten befindet. So erwirke der Priester Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Das steht im Zentrum von Levitikus 16, im Zentrum vom Buch Levitikus überhaupt. Die Wohnung Gottes befindet sich in der Mitte unreiner und sündiger Israeliten und kann daher verunreinigt werden. Deshalb muss das Begegnungszelt einmal im Jahr, am 10. Tag des 7. Monats, versöhnt werden. Die Ankunft des Hohen Priesters am Gnadenthron, am Sühnedeckel im Allerheiligsten, ist eine dramatische Begegnung zwischen Gott und Mensch. Dabei geht es um das eine Ziel, Versöhnung. Der eine Bock stirbt. Sein Blut wird stellvertretend für die Israeliten ins Heiligtum gebracht und dort wird das Heiligtum dadurch gereinigt, während der andere Bock die Sünden des Volkes unwiederbringlich fortträgt und damit eliminiert. So wird alles mit Gott versöhnt, die Wohnung und das Volk. Israel ist mit Gott versöhnt. Dies ist das heilige Herz von Levitikus und damit der ganzen Tora, das Zentrum der Theologie der fünf Mosebücher. Doch nicht nur das. Das gesamte Alte Testament bezieht sich auf die fünf Mosebücher. Und ebenfalls das Neue Testament ist unlösbar an diese Grundlage gebunden. Was will das heißen? In Levitikus 16 begegnen wir der Hauptbotschaft der Bibel. Jahwe schafft in der gefallenen Welt einen Weg, auf dem der Mensch, der sich vor ihm demütigt, versöhnt in Gottes Gegenwart kommen kann. Bei dem bedeutungsvollen Versöhnungsritual am Yom Kippur kann nicht von einem Versuch die Rede sein, den Zorn Gottes mit Hilfe eines Opfers rituell zu beschwichtigen. Es geht vielmehr um die Inanspruchnahme einer Stiftung, die Gott selbst dem Volk gegeben hat. Das heißt, Gott selbst hat dieses Ritual als Gnadenmittel eingesetzt, um diejenigen mit sich zu versöhnen, die sich vor ihm demütigen und seinem Weg folgen. Das deutliche Hervortreten der Gnade Gottes ist etwas, das man vielleicht eher im Neuen Testament erwartet hätte. Der Gott, der im Neuen Testament aus Gnade den glaubenden Menschen erlöst, ist derselbe Gott, der in Levitikus 16 aus Gnade den demütigen und gehorsamen Menschen erlöst. Und dass diese Feststellung zum Herzen, zur Kernbotschaft des Alten Testaments gehört, wird durch die chiastische Struktur des 2., 3. und 4. Buches Mose unterstrichen. In der von Gott geschaffenen Versöhnung wird eine Linie erkennbar, die bereits im Alten Bund einsetzt und fortgeführt wird im Neuen Bund, in dem Jesus Christus als das vollkommene Lamm Gottes die Opferrituale ein für allemal zur Vollendung bringt. Von da an birgt jeder Tag die Möglichkeit, umfassende Versöhnung mit Gott zu erfahren. Yom Kippur. Heute. Ihm sei die Ehre dafür. Gott lädt dich persönlich ein, heute einen Yom Kippur zu feiern, mit Gott versöhnt zu sein und mit Gott versöhnt zu leben. Nimmst du diese Einladung an? Wir beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist heilig und gerecht, aber auch gnädig und barmherzig. In deiner Heiligkeit kann keine Unreinheit bestehen. Und dennoch bietest du uns Versöhnung und Gemeinschaft mit dir an. Jesus Christus, du hast dich selbst als Lösegeld für uns hingegeben. Du hast für uns den Weg zum Vater freigemacht. Wir loben und preisen dich für diese wunderbare Gnade. Schenke uns demütige und einsichtige Herzen und verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.